Guten Tag und herzlich willkommen zu Stadtradio. Mein Name ist Tim Perkovic. Wir sitzen heute hier im ND-Jugendzentrum und wir stellen die Bürgermeisterkandidaten der Stadt Dienstlaken vor. Heute dabei Stefan Walko. Hallo.
Hi Tim, schön, dass ich hier sein darf.
Dazu müssen wir noch sagen, Bernd Kniel ist auch vor Ort und wir haben heute den Bürgermeisterkandidaten der UBV. Seit wann ist eigentlich klar, dass du ins Rennen gehen sollst für deine Partei UBV?
Wir haben das ungefähr recht lange besprochen, ne, weil ich musste erst zu Hause abklären, ob meine Familie das mitträgt. Ja, für meine, ich sag mal, Mitstreiter war von Tag 1 klar, der Stefan ist es. Ja. Aber für mich musste es auch klar sein, weil mir war es wichtig, das mit der Familie abzuklären. Ich würde sagen, so seit gut einem halben Jahr.
Wie zeichnet sich die Politik der UBV im Gegensatz zu den anderen Parteien aus?
Ich glaube, ein sehr großer Unterschied, den ich als Vorteil sehe an der Stelle, ist, dass wir weder Landes- noch Bundesvorgaben haben als Partei. Wir sind eine Wählergemeinschaft und wir sind gegründet durch ehemalige Mitglieder halt der, ich sag mal, traditionellen Parteien, die gesagt haben, okay, wir wollen halt uns auch davon lösen, von Parteibüchern und Co. Und das, glaube ich, ist ein Riesenunterschied und für mich Hauptmotivator, auch bei der UBV zu sein.
Wie siehst du deine Arbeit jetzt aktuell, also in der UBV? Du bist ja seit wie vielen Jahren in der UBV?
Ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren dabei, ja. Bin auch stellvertretender Vorsitzender der Wählergemeinschaft seit jetzt über 3 Jahren. Und bin hauptsächlich für Themen wie Schule, Soziales und Wirtschaft unterwegs.
Genau. Wie siehst du die aktuelle Lage in Dienstlaken, insbesondere jetzt zum Thema Wirtschaft?
Ich komme aus der Wirtschaft, hauptberuflich. Ja. Von Tag 1 bis heute immer noch, muss ich fairerweise sagen, merke ich, dass, ich sag mal, Stadt und Politik unterschiedlich ist zu freien Wirtschaft. Was mich extrem stört, ist die Trägheit. Also man muss natürlich sich abstimmen, aber das ist für meinen Geschmack viel zu langsam, viel zu träge.
Was würdest du jetzt, das habe ich die Kandidatinnen und Kandidaten bis jetzt immer so gefragt, was würdest du machen, wenn du am 14. September weißt, die UBV würde die Wahl jetzt gewinnen und dann ist es, glaube ich, so, dass man Anfang November dann auch wirklich dann das Amt antritt, was würdest du in den ersten 100 Tagen verändern wollen?
Ich würde mir erstmal ein Bild verschaffen wollen, weil bevor man was verändert, muss man die Situation verstehen. Ich komme nicht aus der Verwaltung, das heißt, mir wäre es erstmal wichtig, den ich nenne das mal Apparat, zu verstehen. Das heißt, Mitarbeitergespräche, die Bereiche, die Segmente verstehen. Diese Leute wissen am ehesten, was, ich sag mal, los ist. Und die würden dann natürlich Vorschläge machen. Das würde ich bewerten, sichten und spätestens nach 100 Tagen Maßnahmenkatalog erstellen. Ergebnis stand heute noch offen, weil ich die Details so noch nicht kenne.
Du, UBV ist ja erstmal unabhängig. Das ist ja schon mal so ein Wort, das ist sehr interessant. Hat das Vorteile oder Nachteile? Was würdest du sagen? Weil ihr ja jetzt relativ im Vergleich zu den anderen Kandidatinnen und Kandidaten, würde ich sagen, ein bisschen weniger Kapital habt, um Wahlkampf aktiv zu betreiben, oder?
Das ist so. Ja. Es hat Vorteile und Nachteile. Ja. Vorteile dahingehend, weil wir für Dienstlaken unabhängig agieren können und wir auch frei gestalten können, auch den Wahlkampf und wir Politik betreiben. Nachteil im Rahmen des Wahlkampfs, dass wir halt nicht klassisch allbekannt sind, mehrmals pro Jahr oder bei unterschiedlichen Wahlszenarien wie eine CDU, SPD und Co., die halt einfach aufgrund des Namens schon eine gewisse Präsenz haben. Das heißt, da müssen wir, obwohl wir schon 20 Jahre, muss ich sagen, in Dienstlaken sind, uns noch etablieren. Ja.
Jetzt habt ihr wie viele Menschen im Rat?
Wir haben aktuell 6 im Rat.
6. Und wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, was wäre jetzt so wirklich so ein Wunschergebnis? Weil ich glaube, das ist ja so, da muss man ja auch ehrlich sein, es sind ja so viele Bürgermeisterkandidaten jetzt für die Stadtdienstlaken. Ja. Wird ja wahrscheinlich auf eine Stichwahl rauslaufen, wahrscheinlich.
100 pro. Ja. Also ich gehe fest von der Stichwahl aus, alles andere ist unrealistisch. Die Frage ist, wer unter den Top 2 nachher ist und wie sich dann die Dienstlakenerinnen und Dienstlakener entscheiden. Also natürlich, Wunsch wäre, zweistellig zu werden mit den Ratssitzen. Schauen wir mal.
Und du führst auch Gespräche jetzt aktiv mit Bürgerinnen und Bürgern. Wie ist so dein Empfinden? Wie sind die Dienstlagen aktuell, in welcher Stimmungslage?
Das ist sehr unterschiedlich. Also wirklich sehr unterschiedlich, mit wem ich spreche. Spreche ich mit jüngeren Menschen, dann sind eher Dinge wie Zukunft und Freizeitmöglichkeiten ein Thema. Spreche ich mit älteren Menschen, dann ist es eher sowas wie auch Mobilität ist ein Thema oder Sicherheit, gerade ganz speziell Sicherheit. Ich sag mal, der altersmittlere Bereich, ja, den interessiert natürlich so Sachen auch wie Wirtschaft, wie kriegen wir die Finanzen voran, weil die ältere Generation, also sag mal, die älteren Wählerinnen und Wähler sind wirtschaftlich oder finanziell gesichert. Wie es der Stadt geht, ist nicht Prio Nummer eins. Mhm. Ja, das ist eher bei den Jüngeren, bei den Familien, ganz wichtig bei den Familien. Ich habe selber eine Familie, daher auch viel mit Menschen da zu tun, ist das Thema Schule und Kindergärten. Also ne, wie stellen wir sicher, dass unsere Kinder eine gute Ausbildung bekommen, dass man das Berufsleben mit dem Schulleben sehr gut kombinieren kann. Das ist eine Herausforderung, die ich momentan als eine sehr große sehe in unserer Stadt.
Wie seht ihr denn oder du jetzt als Kandidat die finanzielle Lage Dienstlagens? Das ist ja ein sehr schwieriges Thema, aber wie kann man das anpacken, dass man einerseits den Menschen erzählt, wir wollen euch nicht anlügen, es ist sehr schwierig, das wird, glaube ich, oder habe ich von allen Kandidatinnen und Kandidaten bis jetzt gehört, aber das und das wollen wir umsetzen, dass wir das relativ zügig im Griff bekommen.
Ich glaube, relativ zügig im Griff bekommen, von der Utopie muss ich alle lösen, weil ja, wir sind ja nicht relativ zügig in diese Situation reingekommen. Ich handhabe das in meinem Berufsleben sowie in meinem Privatleben und hier würde ich es genauso handhaben. Das heißt, ich kann nur das ausgeben, was ich habe. Und da muss ich gucken, was ist wichtig. Ja, also die primären Leistungen, auch Sozialleistungen, die wir erbringen müssen, müssen wir erbringen. Und das stellt sich mir gar nicht die Frage, ob nachher eine Kreisverwaltung in Wesel sagt ja oder nein, das sind Pflichtaufgaben, gerade im schulischen Bereich. Und dann müssen wir uns gucken, wo wir mit den Luxusausgaben, ne, sei es Investitionen in neue Gebäude, machen wir die schöner oder nicht schöner, ich will die ganzen Klassiker nicht alle nochmal aufwärmen. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir das nach hinten hinausschieben. Priorität sehe ich da erstmal nicht.
Und wie stellst du dir das dann aktiv vor? Also wer soll dich dabei unterstützen, dass das, sagen wir mal, auch wirklich schnell umgesetzt werden kann? Also ein paar Sachen, die... Ich habe mal gehört von der Bürgermeisterin, dass es mindestens 10 Jahre dauert, die Haushaltssicherung. Ist ja jetzt nicht so ein tolles Bild, was man jetzt durch den Podcast zeichnen möchte, aber ja, das...
Naja, man muss ja fairerweise sagen, Dienstlagen ist ja nicht die einzige Stadt in NRW oder in der Bundesrepublik, die in der Haushaltssicherung ist. Ja. Ja, also wir haben eine, die ist südlich von uns, die macht das ja auch schon seit einigen Jahrzehnten mit. Und da kann man ja trotzdem Dinge bewegen. So, also das ist kein Damoklesschwert, was einen sofort tötet, aber das ist etwas, was einen einschnürt in seinen Freiheiten. Und ich glaube, wir Dienstleister müssen uns erstmal daran gewöhnen, dass wir eine gewisse Zeit in unseren Entscheidungsfreiheiten etwas eingeschnürt sind, was aber nicht daraus sich ableiten lässt, dass wir nicht handlungsfähig sind. Und hier muss es sein, dass wir die Wirtschaft ankurbeln. Also wir haben Potenziale und damit meine ich keine Logistikparks oder sowas. Das ist falsch. Wir haben hier hochqualifizierte Leute in Dienstlagen. Ja, wir haben attraktives Umfeld. Das heißt, wir schaffen es, Menschen zu binden an unsere Stadt mit einem hohen Ausbildungsstand. Wenn wir dann jetzt auch noch schaffen, Unternehmen anzusiedeln, und zwar örtlich, und dafür uns sicherstellen, dass die Gelder dann auch steuertechnisch in der Stadt bleiben, das wäre ein erster Ansatz, den ich auf jeden Fall angehen würde und den ich auch als realistisch sehe.
Jetzt sag doch mal eben bitte, was du beruflich machst, weil du gesagt hast, du bist in der Wirtschaft
aktiv. Ach so, ich bin Geschäftsführer eines international agierenden Unternehmens in der industriellen Messtechnik.
Okay, gut. Also du bist der im Thema dann da verwurzelt, Thema Wirtschaft. Und ja, wie kriegt man denn die Leute hier hin? Also wie kriegt man Gewerbetreibende nach Dienstlagen? Was würdest du sagen?
Naja, also Was ich sehe das auch bei meinen Mitarbeitern und bei uns im Unternehmen, ist das Thema Privatleben und berufliches Leben sehr gut übereinander legen. Wir haben zum Beispiel das Trabrennbahngelände, was sich sehr gut dafür eignet, Wohnraum, aber auch, ich sag mal, flexible oder mobile Arbeitsplätze gemeinsam zu gestalten. Dadurch schaffen wir es, attraktiv zu sein für junge Familien, und wir können zum Beispiel überlegen, dass wir Unternehmen, die ich sag mal, innovativ sind, dass wir so eine Art Arbeitshubs hier anbieten. Das heißt, wir stellen Räumlichkeiten als Kommune zur Verfügung, die dann angemietet werden können, um halt, naja, nicht jeder hat die Möglichkeit, in einer 3-4-Zimmer-Wohnung mobiles Arbeiten zu machen, wenn Kinder da sind, wenn der Lieferant kommt und Co. Ja. Das heißt, das kann man durchaus sehr charmant gestalten, sodass flexibles Arbeiten möglich ist. Dadurch werden wir attraktiv und schaffen es, Gelder hier zu halten.
Es ist auch immer ein Thema in unserem Podcast jetzt gewesen, die fehlende Kommunikation. Anscheinend ist in den letzten Jahren vieles vermurkst worden. Wie ist so dein Empfinden?
Ja, Haken dran.
Haken? So schnell, so kurz? Ja, okay.
Entschuldigung, nein. Also, Kommunikation macht uns Menschen aus und ist der Schlüssel zum Erfolg. Meine Erfahrung ist, man ist oft gar nicht so weit voneinander weg. Ich komme aus der Elektrotechnik, ja, also da gibt es einen Sender, da gibt es einen Empfänger und eine Übertragungsstrecke. Und der Sender sendet und der Empfänger empfängt, aber nicht immer das, was der Sender sendet, weil es auf der Strecke halt verfälscht wird. So, tut mir leid, kleine Exkurstechnik. Ja, und das Gleiche ist bei uns Menschen auch. Daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir miteinander reden, direkt miteinander reden, nicht nur über, ich sag mal, Telefone oder über Kanäle, weil man muss die Atmosphäre spüren, man muss den Menschen spüren, die Körpersprache spüren, und dann kann man sehr schnell darauf reagieren und versuchen, effizient gemeinsam Dinge zu bewegen. Und daher, ja, in der Vergangenheit wurde viel übereinander und weniger miteinander geredet, und ich glaube, das müssen wir einfach wieder schärfen. Miteinander reden, und zwar ganzheitlich, weil auch der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ist ja nur eine Person, und auch eine, ich sag mal, eine Wählergemeinschaft oder eine Partei ist ja nur einer. Das heißt, wenn wir was für Dienstlagen bewegen wollen, müssen wir es ganzheitlich. Du hattest gerade die vielen Kandidaten angesprochen. Mhm. Noch bunter wird es ja in der Parteien- oder Wählergemeinschaft Landschaft. Das heißt, die übereinander zu bringen in einer zukünftigen Ratskonstellation, ich glaube, das wird der Hauptschlüssel des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin sein, diese unterschiedlichen Läger, nenne ich sie mal, übereinander zu bringen und nicht weitere 5 Jahre darin zu verbrennen, irgendwelche Ideologien oder Befindlichkeiten zu klären.
Aber wie will man das denn schaffen? Also ich sehe das ja jetzt so, die AfD wird ja definitiv, das muss man jetzt nicht von der Hand weisen, die werden da reinkommen, weil es gibt ja sehr viele Stadtteile, die 20%, 25%, 30% die AfD gewählt haben bei der letzten Bundestagswahl. Mhm. Wie sieht denn dann die Konstellation im Rat aus? Also wie geht man denn dann damit um einerseits, und andererseits gibt es ja jetzt schon Spannungen unter den anderen Parteien. Ist das gut für Dienstlagen? Weil ich sehe das so als schwierig, beziehungsweise noch schwieriger an, als es jetzt sowieso schon ist. Sehr harte Frage jetzt, aber muss ja mal gestellt werden, weil ich glaube, die Bürger erwarten ja dann auch, dass man da schon mal Transparenz schafft, wie es in Zukunft aussehen wird, weil ist ja klar, wir wählen einen neuen Bürgermeister, eine neue Bürgermeisterin, je nachdem, aber wird ja nicht alles einfacher.
Faktisch nein. Und hätte ich eine Glaskugel, hätte ich sie jetzt gezogen und würde sie rausziehen, habe ich leider nicht, die ist gerade zur Reparatur. Ja, also kann ich so nicht beantworten. Was ich beantworten kann, ist, dass es das primäre Ziel sein muss, aller Protagonisten im Rat, dass es im Sinne der Bürgerin und der Bürger und der Stadt ist. Und daher, wir haben gerade über das Wort unabhängig gesprochen, sehe ich das als Vorteil für uns. Wir sind unabhängig und wir agieren ausschließlich hier lokal. Uns interessiert weder Landespolitik noch Bundespolitik, da haben wir keinen Einfluss drauf. Uns interessiert, was vor unserer Haustür passiert. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass alle das vor Augen haben müssen. Alle.
Was sagen dir jetzt so allgemein Bürgerinnen und Bürger? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, unabhängig klingt immer spannender, als wenn ich jetzt irgendwie schon Parteien habe, die es schon Jahrzehnte gibt. Was sagen die dir aktuell so? Was sind so die Dialoge? Weil ihr müsst ja wahrscheinlich sehr viele Gespräche führen. Interessiert mich das wirklich. Weil
der Spannende, also wirklich spannend ist, wir haben letztens 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und wenn man dann mit den Bürgerinnen und Bürgern spricht, so, ja, hier, ich bin der Stefan, ich bin von der UBV. Wovon? Mhm. Also, wir haben es mal statistisch ausgewertet, 50% der Leute, die wir ansprechen, kennen uns nicht. Mhm. Das ist schon mal interessant, weil das muss man mal reflektieren, wie machen wir uns präsenter. Ich kriege durchaus viel positives Feedback, weil gesagt wird, endlich mal jemand anders, ne? Die ganzen Großen, den kann man sowieso nicht glauben, die leiern ihre Themen runter. Also das ist schon durchaus motivierend und anspornend. Im Umkehrschluss haben aber auch wir eine Historie, ja. Und dann gibt es halt auch wieder andere, die sagen, naja, UBV, komm, das ist ein alter Club, vergiss es. Also es ist breit gefächert, unterschiedlich, so wie wir Menschen halt auch sind, so ist das Feedback. Aber ich würde sagen, primär positiv.
Und wie wird euer Slogan sozusagen jetzt sein im Wahlkampf? Weil jetzt wird es ja demnächst die Plakate, glaube ich, jetzt auch geben. Ja, also wir sind jetzt
schon gut.
Genau, die Grünen hängen. Okay, ja. Habt ihr da schon, könnt ihr da schon ein bisschen verraten?
Also wir haben nicht den Slogan, okay. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden.
Okay.
Also wir haben es verfolgt über die letzten Wahlen und da stehen stellenweise Slogan drauf, boah, der Krieg wird mir schlecht.
Ja.
Ja, und ich glaube, damit kommt man heute nicht mehr an die Menschen ran. Die Menschen wollen heute Ehrlichkeit haben und wir werden nichts draufschreiben oder versprechen, das ist Quatsch.
Also einfach UBV sozusagen UBV. Und das Bild dann von dem jeweiligen
Kandidaten.
Okay.
Genau.
Du hattest von Sicherheit gesprochen, das interessiert mich jetzt, inwieweit du das jetzt meinst. Sicherheit im Raum, dass man jetzt, wenn die dunkle Jahreszeit anbricht, nicht in Sicherheit lebt oder wie genau, wie stelle ich mir das vor?
Sicherheit in zwei Richtungen.
Ja.
Das eine ist genau das, was du ansprichst, wobei hier muss man sich mal die Zahlen angucken. Rein statistisch ist Dienstlagen sicherer geworden. Das heißt, wir haben weniger Kriminalitätsfälle. Aus den Gesprächen aber mit den Bürgern ist extrem auffällig, dass das Thema Sicherheit an Position 2 ist. Das heißt, es gibt die tatsächliche Sicherheit, die rückläufig ist, und es gibt die gefühlte Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und die spiegelt nicht die Statistik wider. Und ich glaube, das ist wichtig auch mit Kommunikation und zu gucken, wo gibt es denn Herde? Wieso wird das so empfunden? Wird das gefühlt? Wie kann man dem entgegenwirken? Das ist das eine. Das andere ist Sicherheit aus verkehrstechnischer Sicht, also Verkehrssicherheit.
Okay.
Also wir reden hier von sichereren Radwegen. Also wenn man sich mal anguckt, wie morgens speziell während der Schulzeiten Kinder mit E-Scootern, die Radfahrer auf sehr engen Wegen sich da durchquetschen, die Autos, das ist schon, dass so wenig passiert, spannend. Mhm. Ja, also auch da müssen wir, denke ich, als Stadt mehr Sicherheit schaffen, den innerstädtischen Verkehr, Dienstlaken ist eine, ich sag mal, Transitstadt, wenn du so willst, ja, dass wir das sicherer stellen. Kriegen wir Verkehr umgeleitet? Ja, weiß ich nicht.
Schafft das, die Stadt oder das Land? Schafft das, also NRW? Ist das nicht immer auch mit Straßen NRW verbunden oder kann man das als Stadt dann auch schon so?
Also Stadt alleine natürlich nicht, ne? Weil wenn wir, ich sag mal, ganz platt eine Umgehungsstraße haben wollen oder eine Verlängerung von Autobahnen, Bundesstraßen und Co., können wir das nicht alleine machen. Aber wir können den Trigger setzen. Das heißt, wir können zusammen mit anderen Kommunen und mit dem Land, und das sehe ich auch dem Bürgermeister in der Verantwortung, kann man genau das anstoßen, Klammer auf, das ist bestimmt schon angestoßen, aber dann nochmal vertiefen und nachfassen, dass man halt den Durchgangsverkehr reduziert. Weil wenn man sich mal anguckt, was wir hier an Durchgangsverkehr haben, das wird einem schlecht. Mhm. Das ist Durchgangsverkehr.
Und du hattest erzählt, Sicherheit, Bildung, Kinder, das ist so genau. Da höre ich raus, da bist du sehr im Thema. Mhm. Du hast selbst Kinder.
Ja, 4.
4 Stück. Das darf man fragen, wie alt? Ist euch jetzt wichtig? Ist jetzt wichtig für die Frage, die ich stellen möchte?
Also der Jüngste ist 9, also 9, 10, 13, 15.
Okay, das heißt also, du bist wirklich sehr im Thema Schule. Wie siehst du die aktuelle Schullandschaft sozusagen von der Stadt Dienstlaken? Du holst Luft, das ist immer nicht gut.
Ja, ich habe das Glück, dass meine Kinder an unterschiedlichen Schulen sind. Ich bin selbst ehrenamtlich Vorstandsvorsitzender einer Schule in der Schulpflegschaft. Das heißt, ich habe einen recht tiefen Einblick. Wir können hier als Stadt nachjustieren, um halt in den Schulen das für die Kinder individueller zu gestalten. So formuliere ich das mal. Also wenn man sich, ich weiß nicht, ob ich da aus dem Nähkästchen plaudern soll oder darf, aber wenn man sich zum Beispiel die Schülerverteilungen anguckt, haben die Schulen wenig Einfluss drauf, aber das kann man ja auch als Stadt attraktiver machen, wie es bei der EBGS an der Gesamtschule ausschaut oder an der Gesamtschule Hiesfeld. Da gibt es ja schon eine Klientelverschiebung. Wenn man sich anguckt, wie die Gymnasien zum Beispiel gerade auch unterstützt durch Stadt in den Fünferklassen recht viele Züge, also ne, viele Klassen gebildet haben, um dann halt nach der 6 abzuschulen, und dann behalten sie aber die Lehrerkontingente, ja, also die Lehrerkontingente, die sie bekommen auf Basis der Anmeldezahlen, werden beibehalten, und dann müssen aber die Schülerinnen nach der 6 oder Schüler nach der 6 an weiterführende Schulen, Realschule, Gesamtschulen etc. übergeben werden, und da werden halt Lehrerkontingente nicht aufgestockt. Das heißt, es ist eine Ungleichverschiebung, ja, und da müssen die Schulen mit klarkommen, und ich denke, da können wir auch als Stadt unterstützen, dieses Ungleichgewicht wieder in ein Gleichgewicht zu.
Jetzt habe ich ein Wahlkampfthema. Ich glaube, alle, die das jetzt hören, werden überrascht sein, was ich jetzt sage. Ich sage das als unabhängiger Bürger, kann ich das sagen. Wir sitzen ja im ND-Jugendzentrum, und ich weiß, dass die Mitarbeiter hier auf 10% Lohn verzichten müssen. Da stellt ich mir immer die Frage, wurde da auch von euch mal das Gespräch gesucht? Und mich würde auch interessieren, was alle anderen Politiker dazu sagen, die jetzt im Wahlkampf sind, die können mich dann gerne kontaktieren, was da gemacht wird. Weil ich finde, Kinder- und Jugendarbeit, höre ich immer, ist sehr wichtig. Und dann geht es ins Eingemachte, dann hört man, oh, 10% da mal streichen. Wie stehst du dazu? Das bricht mir persönlich das Herz, weil ich finde immer, Kinder- und Jugendarbeit sollte von einer Stadt getragen werden. Da sollte nicht gekürzt werden.
Kein Widerspruch. 100% recht. Ich gehe sogar noch weiter, wenn an Schulsozialarbeiten oder zusätzlichen freiwilligen Diensten gespart wird, weil es das zum Beispiel Sprachförderung, ja, in den Fünferklassen oder auch in den Grundschulen, dann mag das auf dem Papier erstmal günstiger wirken. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass im Nachgang, und das sind Kosten, die kann man nicht eins zu eins gegenüberstellen und vergleichen, im Nachgang werden wir als Stadt, als Land, als Bund da ein Vielfaches draufzahlen. Es ist extrem wichtig, gerade in den Anfängen hier sozial uns zu unterstützen. Absolut, weil guckt man sich doch mal heute das familiäre Umfeld an. Es ist deutlich schwieriger als noch vor 30 Jahren, eine Familie, ich sag mal, zu ernähren und auch zu Kinder zu unterhalten, als es noch damals war. Da gab es noch ein klassisches Rollenmodell. Das heißt, heutzutage sind oftmals beide berufstätig, Scheidungsquoten sind deutlich höher. Umso stärker und umso wichtiger ist es, dass wir Institutionen schaffen, um, ich nenne das mal vorsichtig, potenzielle Defizite zu kompensieren. Und wenn wir dann auch noch an diesen Stellen, an den Geldern sparen, dann werden wir das in den nächsten Jahren um ein Vielfaches an anderer Stelle draufzahlen. Und dann vermeintlich nehmen wir dann Geld, um da Lücken zu stopfen, die wir hätten viel früher stopfen können. Also ich sage da, wäre den Anfängen.
Was sagen dann die, sagen wir mal, die anderen Elternteile zu dir auch? Also die werden dir wahrscheinlich jetzt dann auch irgendwie mal was mitteilen, weil die sehen ja, du bist in der Politik tätig, und denken dann, du kannst ja bestimmt was anstoßen. Wie ist da so das Feedback allgemein, jetzt Schullandschaft, alles Mögliche, was damit einhergeht?
Also die wünschen sich natürlich deutlich mehr Flexibilität. Ich rede ja nicht nur mit Eltern, ich rede ja auch mit Erzieherinnen, Pflegern und Lehrern. Und hier muss ich sagen, um auch Euphorie ein bisschen zu dämpfen, wir können als Stadt unseren Beitrag leisten, aber ne, gerade bei den Kindergärten sind oft freie Träger mit dabei. Oder wenn wir an Schulen denken, dann ist das ein Landesthema, Düsseldorf. Also was ich tun werde, ist den Kollegen in Düsseldorf auf den Sack gehen, mal salopp gesagt, ja, damit die da Portemonnaie aufhalten, weil hoffentlich haben die erkannt, dass die Schulpolitik, die wir die letzten Jahrzehnte hier betrieben haben in der Bundesrepublik, dass die nicht zielführend ist.
Okay, ich meine, du bist ja wirklich dann auch im Thema.
Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Ein Beispiel, und das bringe ich jedes Mal. Ich bin Ingenieur und Techniker. Okay. Ich wusste schon nach der 4. Klasse, Stefan, das mit der Kunst, ne, und mit Musik, das ist nichts für dich. Es gibt Leute, die können das wunderbar. Ich kann das nicht. Aber ich musste bis zur 10 durchziehen. Ich glaube sogar noch länger, weiß ich nicht. Und das ist, glaube ich, heutzutage, das hat man früher so gemacht. Ja, jetzt kann man auch sagen, Stefan, in der 4. Klasse bist du noch nicht aussagekräftig. Rückwirkend kann ich das. Und daher glaube ich, müssen wir, das ist aber eher ein Bundesthema, kein Kommunalthema, müssen wir hier deutlich stärker individuell fördern. Weil dann sind die Kinder mit mehr Freude dran, die sind effizienter, es gibt Entlastungen in den Familien, Stressabbau, das ganze Thema Hyperaktivität und Co., glaube ich, kann man dem entgegenwirken. Aber ich schweife ab, ist kein Kommunalthema.
Ja, aber ich denke, das wollen schon die Bürger auch, wenn die jetzt den Podcast hören, auch mal als Information bekommen. Ich möchte von dir noch wissen, insbesondere jetzt der Wahlkampf ist, wie würdest du denn jetzt aktuell beschreiben? Ist der fair? Ist der im Ungleichgewicht? Wie läuft das ab? Das interessiert mich.
Ich empfinde ihn als fair.
Okay.
Ist mein erster.
Ja.
Also von daher bin ich da vielleicht noch etwas unbefangen. Wenn ich aus den Medien mitnehme, dass es in umliegenden Kommunen deutlich aggressiver zugeht, muss ich sagen, super, dass wir in Dienstlagen sind.
Ja. Also würdest du jetzt auch Nettes über die anderen Kandidaten sagen? Oder ist das so, dass man sagt, oh, da halte ich mich ein bisschen zurück? weder das eine noch das andere. Oder die einen sagen so, die anderen so. Da kommt man immer aus dem Gespräch raus.
Nein, ich bin ein Freund von respektvollem Umgang.
Okay.
Man muss vielleicht stellenweise sogar unterschiedliche Meinungen haben. Und die darf man auch vertreten und die darf man auch durchaus hitzig diskutieren. Es darf nur nicht persönlich werden, es muss professionell und respektvoll bleiben. Das ist für mich wichtig. Und alles andere, ich meine, mein Gott, wir sind alles Menschen, wir sind unterschiedlich groß geworden, jeder sieht Dinge unterschiedlich, ist normal, ist auch gut.
Jetzt haben wir immer so eine mehr oder weniger abschließende Frage. Stefan Walko ist ab November der neue Bürgermeister. Wie sehen die, man ist ja dann erstmal für 5 Jahre gewählt, wie sehen die 5 Jahre aus? Was können wir uns dann vorstellen als Bürger der Stadt Dienstlagen? Das und das erwartet uns.
Ich werde bürgernah sein, ich werde viel kommunizieren und ich werde für Dienstlagen da sein, weil ich hege keine Eigeninteressen. Also habe ich an der Stelle nicht, weil ich beruflich auch jetzt solide und sehr gut aufgestellt bin. Ich mache das aus vollster Überzeugung für diese Stadt, weil meine Kinder hier leben und weil ich hier lebe. Und daher glaube ich, es ist wichtig, nahe dran zu sein. Ich werde mit Sicherheit nicht jedem den Gefallen erfüllen können. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch im Privatleben nicht. Aber ich versuche, kommunikativ zu sein, transparent zu sein, dass jeder nachvollziehen kann, welche Entscheidung warum getroffen wurde.
Jetzt hattest du gesagt, so viele Leute kennen euch noch nicht. Wie kann man euch erreichen?
Also man kann uns klassisch über das Internet erreichen, ne? ubv-dienstlagen.de oder auch im Altmarkt. Ne? Man nennt das ja auch salopp das Diplomatenviertel mittlerweile, ja, auch da.
Ach echt, ja, habe ich noch nie gehört. Okay, weißt du, gesagt,
weil so viele Parteien, sind, also da haben wir...
Diplomatenviertel, sehr gut. Wieder was gelernt, seht ihr?
Oh, streichen.
Nee, gerne, das ist doch super. Ey, ich wusste das auch nicht, das ist doch interessant, das ist doch gut, das ist doch wichtig.
Ja. Okay, also in der Nähe vom Altmarkt sitzen wir und ein paar andere auch, also da kann man uns gerne auch persönlich finden, da haben wir Öffnungszeiten an der Geschäftsstelle, sind persönlich erreichbar,
ja. Und das heißt, ich glaube, einige Kolleginnen und Kollegen, die haben so eine WhatsApp-Gruppe oder so, kann man, also Business-Konto, kann man dich da auch unter erreichen oder sagst du, das ist ein bisschen zu viel des Guten, dass man über E-Mail und Telefon ist vielleicht für dich angenehmer oder der persönliche Kontakt?
Also jetzt im Wahlkampf habe ich natürlich eine Webseite,
ja.
Ich habe auch einen Facebook-Account, da kann man mich sehr gerne drauf kontaktieren. Ich antworte immer, also Reaktionszeit ist kleiner 24 Stunden, außer es ist beruflich was Dringendes passiert. Ansonsten, ich hatte es ja gesagt, wir sind nicht klassisch unterwegs wie die großen Parteien. Das ist vielleicht noch ein Verbesserungspotenzial mit WhatsApp-Gruppen und Co., aber die bürgernahen Wege im direkten Dialog gerne.
Dann sagen wir vielen, vielen Dank für das Gespräch, lieber Stefan.
Tim, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr spannend.
Stefan Walko, UBV.